Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Kongress Spirituelles Geldbewusstsein. Hier erfahrt ihr, wie ihr Geld zu einer tragenden und unterstützenden und befreienden Kraft in eurem Leben macht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Er hat schon öfters auf meinen Kongressen gesprochen. Ich bin immer sehr fasziniert, was er gerade macht. Er führt ein unglaublich freies Leben und hat seinen Wohlstand dabei sehr wohl im Auge. Sehr, sehr interessant. Herzlich willkommen, Christoph Heuermann.
Ja, hallo.
Hallihallo. Du bist ja gerade an einem der exotischsten Orte dieser Welt. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, wo du gerade bist und was du gerade alles erlebt hast?
So also sonderlich exotisch würde ich das gar nicht nennen, aber ich bin in der nördlichsten Stadt der Welt, in Svalbard, Spitzbergen. Longyearbyen heißt die, gehört ja zu Norwegen mehr oder minder. Hab hier gerade eine zweiwöchige Kreuzfahrt mit meiner Mutter zusammen gemacht, von Island aus. Und ja, wir haben ordentlich Eisbären und Walrösser und anderes Wildlife hier gesehen und sind heute gerade ausgestiegen und ja, erkunden hier noch ein bisschen die Gegend 2, 3 Tage, fliegen dann nach Europa zurück.
Das ist ja unglaublich, dass deine Mutter das auch mitmacht. Ich stelle mir das fantastisch vor. Erzähl uns, wie ist es, wenn man da mit dem Schiff durch eisige Landschaften fährt?
Ja, ich sag mal, das war ihr großer Traum. Sie wollte unbedingt nach Island sehen und dann dachte ich, ja, neben einem kleinen Island-Trip machen wir auch noch so eine Kreuzfahrt. Und sie hat es wirklich sehr genossen. Für mich ist es ja relativ normal. Ich arbeite dann auch. Es ist ja mittlerweile möglich, dann guter Satellitentechnologie überall Internet zu haben. Und ich mache ja ständig solche Sachen. War schon mehrmals in der Antarktis, 6-mal schon. Mehrmals hier auch in der Arktis und in anderen Weltregionen. Mit so kleineren Kreuzfahrtschiffen. Das sind nicht diese Riesendinger mit Tausenden von Leuten. Das sind in der Regel, auf unserer Kreuzfahrt waren nur 60 Gäste. Also man hatte das Boot für sich alleine und eben auch sehr engen Kontakt dann zur Natur. Hat täglich Ausfahrten mit dem kleinen Boot gemacht, ganz nah zu den Walrössern, Eisbären, Vögeln und so weiter. Und das ist wirklich eine beeindruckende Szenerie. Und ja, es ist ja aktuell hier 24 Stunden hell. Es wird ja nicht dunkel, ganz oben im Norden im Sommer. Und es ist natürlich einfach mal spannend zu sehen. Ich war selbst schon mal hier vor 6 Jahren, damals noch als Backpacker. Und ja, ist auch immer schön, wiederzukommen an die Orte, die exotischen Orte und schauen, wie sie sich verändert haben über die Jahre.
Ja, du hattest dir ja das Ziel gesetzt, alle Länder dieser Erde zu bereisen. Das hast du inzwischen geschafft. Du hast
Das
aber
habe ich
schon
letztes Jahr schon abgeschlossen, genau. Letztes Jahr im April bin ich fertig geworden. Jetzt habe ich noch so ein paar kleinere Territorien. Habe ich jetzt auch gerade auf dieser Kreuzfahrt, das war eines der Gründe, die zu machen. Es gibt eine Insel zwischen Grönland, Norwegen, Island und Spitzbergen namens Jan Mayen. Da wollte ich unbedingt noch hin. Da sind wir dann auch mit dem Schiff vorbeigefahren letzte Woche.
Du magst gerne extreme Regionen, habe ich manchmal den Eindruck. Du bist ja auch schon öfters in der Antarktika gewesen. Das scheint dich auch sehr anzuziehen. Hat das einen bestimmten Grund?
Es hat keinen bestimmten Grund, aber ich bin, sage ich mal, ich werde sehr inspiriert von schönen, schönen Landschaften und bin grundsätzlich tatsächlich eher Fan eines kälteren Klimas. So, ich kann natürlich auch mal in den Tropen sein, bin ich jetzt im Juli auch wieder häufiger, aber ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn es mal ein bisschen kälter ist und mag das sehr gerne auch, was da alles so rumschwimmt und rumkriecht. Bin ich ein großer Fan von, also grundsätzlich so von Wildnis und Natur, ja. Ich brauche nicht unbedingt die Großstädte, ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Ja, ich bin auch lieber auf dem Land, bin da von den Landschaften auch immer sehr inspiriert. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und deine nächsten Pläne, wirst du wieder in exotische Landschaften fahren oder wie sieht das aus? Du möchtest auch noch andere Regionen der Welt bereisen. Magst du uns das noch
Ja,
erzählen?
ich habe ja verschiedene Pläne langfristig und kurzfristig. Aktuell lasse ich zum Beispiel so ein Expeditionsmobil bauen, also so ein Offroad-Campervan, der ist aktuell im Bau in Deutschland. Und wenn der fertig ist, so Mitte nächsten Jahres, werde ich dann recht viel damit unterwegs sein. Erst durchaus in Europa, Skandinavien, dann auch Island, aber dann auch langfristig vor allem so Wüsten wie die Sahara, Marokko, Mauretanien oder auch Richtung Russland mal raus, Georgien, Kaukasus. Das wird dann sicherlich einen Teil meines Jahres einnehmen in Zukunft. Ich habe immer noch meinen Katamaran, den ich seit 4 Jahren ja habe, der ist aktuell in Kolumbien. Da wird hin und wieder mal mitgesegelt. Dann wird es sicherlich mal wieder solche Expeditionskreuzfahrten geben. Habe ich auch schon einige geplant, mal wieder Antarktis. Ich fliege jetzt im November mit dem Flugzeug in die Antarktis und dann sehr isolierten Teil, bin dort eine Woche. Also man kann schon sehr schöne Sachen auf unserem Planeten machen. Und ja, ich bin ja viel auch mit Freundinnen und Kind unterwegs, lade hin und wieder mal die Eltern ein, weil es gewisse Orte gibt in meinen Augen, die man einfach mal im Leben gesehen haben muss. Meine Eltern haben es nicht wirklich aus Europa herausgeschafft in ihrem Leben. Deswegen nehme ich sie zumindest einmal im Jahr dann auf einen längeren Trip irgendwo hin mit, was in meinen Augen sehr interessant ist, ja.
Das ist schön. Das ist nicht nur in deinen Augen interessant. Ich glaube, deine Eltern werden dir das sehr danken, dass du sie ein bisschen über ihren Horizont hinausschleifst, sozusagen. Ja,
Ja,
toll.
und jetzt aktuell, ich fliege jetzt nach Europa tatsächlich, nach Österreich und Deutschland für verschiedene Events von uns oder von mir. Und dann steht eher Asien auf dem Programm jetzt im Juli, August, bevor es wieder nach Europa zurückgeht. Ja.
Und hast du bestimmte Ziele in Asien oder ist das noch nicht definiert?
Ich gehe mit meiner Partnerin nach Südkorea, weil wir uns dort vor 2 Jahren quasi kennengelernt haben oder nicht kennengelernt, aber dort zusammengekommen sind. Da wollen wir sozusagen unseren 2-jährigen Jahrestag feiern und dann so ein paar ja, Inselchen, die mir noch fehlen, in der Ecke besuchen.
Ja, das klingt ja nach einem absoluten luxuriösen und Jet-Set-Life. Wie schaffst du das alles? Du baust dir ja nebenher auch ein Unternehmen auf, das wird immer größer. Du hast auch Leute, die für dich arbeiten. Wie bringst du das zusammen?
Ja, ich meine, ich mache das schon 10 Jahre und das hat sich mit der Zeit entwickelt und irgendwann habe ich natürlich festgestellt, dass ich das alles nicht mehr alleine machen kann. Das fing zum Beispiel mit diesen Online-Kongressen an, dass ich dann einfach zwar meine Interviews gemacht habe, aber nicht mehr dazu kam, die ganzen Newsletter rauszusenden. Und schon allein deshalb musste ich jemanden einstellen, der so ein bisschen mein Marketing übernimmt, der die Newsletter schreibt, diese ganzen Sachen rausschickt. Das hat sich dann mit der Zeit erweitert. Ich habe auch Berater ausgebildet und eingestellt, die, sag ich mal, die einfacheren Fälle übernehmen bei uns. Ich habe mittlerweile sogar eine Buchhalterin, weil das einfach mit den ganzen Transaktionen mittlerweile zu viel geworden ist. Und diverse andere Mitarbeiter, also fast mittlerweile 10 Vollzeitmitarbeiter, noch etliche zusätzliche Freelancer, die den ganzen Laden am Laufen halten. Und das Schöne ist, ich kann mich durchaus auch mal ein paar Tage abmelden und schon gar nicht online sein. Aber es gibt genug zu tun und ja, ich arbeite schon so 4, 5 Stunden pro Tag im Schnitt, ja. Aber mir macht es auch Spaß, es ist nicht wirklich Arbeit für mich. Und ich liebe es halt, den Leuten zu helfen, Freiheit, Wohlstand in ihr Leben zu holen, ihre Sachen zu optimieren, ja.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, du machst auf mich den Eindruck, du hast wirklich deine Mission zu deinem Business gemacht. Und deine Mission, hast du jetzt im Grunde gerade schon gesagt, ist anderen Menschen zu helfen. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
Ja, es geht darum, vor allem einfach ihre privates und berufliches Leben zu optimieren, vor allem Richtung mehr Freiheit und Wohlstand, indem sie die richtigen Strategien anwenden. Das ist die sogenannte Flaggentheorie. Das heißt quasi, dass sie ihr Leben internationalisieren, dass sie verschiedene Lebensaspekte in Länder auslagern, wo sie besser dran sind. Ja, also geht es vor allem um die eigene Firma, wenn man eine hat, eine Selbstständigkeit, oder wenn nicht, zumindest um das eigene Vermögen, dass es irgendwo dort liegt oder dort verwaltet wird, wo die Steuern niedriger sind, das Land stabiler, die Inflation niedriger und so weiter und so fort. Ja, wir haben viele Leute natürlich, die auswandern wollen oder die dauerhaft reisen wollen, und betreuen das sehr stark mit allem, was dazugehört. Ob das jetzt ist, wo ich mein Auto anmelde oder wo ich versichert bin, oder wie gesagt, meine Firmen habe, Bankkonten. Bis hin zum Thema Staatsbürgerschaften wird es auch recht interessant, weil es ab Juli in Deutschland legal ist, eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben außerhalb der EU. Und das wollen jetzt auch viele Leute zum Beispiel für weitere Absicherung haben. Das mache ich halt seit 10 Jahren. Ich sage immer gerne, wir sind so eine Art Family Office für kleine Leute, die sich kein eigenes Family Office leisten können. Das sind so auch unsere Tätigkeiten, dann auch zum Beispiel Richtung Investments. Ne?
Ja, was ich so raushöre, du kennst alle Tricks und Tipps, die normalerweise die großen Industrien kennen, um ihre Steuern zu optimieren. Und das stellst du dem kleinen Mann sozusagen zur Verfügung. Also Solopreneure, die im Ausland arbeiten wollen, die einen internationalen Lifestyle haben wollen. Du bist eigentlich für jeden zugänglich.
Ja, genau, das ist auch unser Anspruch, dass wir wirklich jedem Bundesbürger sozusagen helfen wollen und auch können. Und ich glaube, jeder hat zumindest die Möglichkeit, ein Konto irgendwie im Ausland aufzumachen, um sein Erspartes vor dem Staat in Sicherheit zu bringen. Und wenn er irgendwie online Geld verdient oder anderweitig Geld verdient, dann natürlich auch vielleicht die Firma zu optimieren und andere oder sich einen Schutz zu schaffen, was weiß ich, einen Zweitwohnsitz im Ausland. Ja, selbst wenn man noch in Deutschland zu bleiben gedenkt, es ist trotzdem gut, einfach einen Plan B zu haben, im schlimmsten Fall ein Land zu haben, wo man hinflüchten kann oder ähnliches. Ja.
Ja, es geht um Steuersparen, aber es geht auch, wenn jetzt zum Beispiel wieder ein Lockdown kommen würde, wo würde man da, in welchem Land würde man da am besten durchkommen mit den geringsten Restriktionen? Inzwischen sind ja auch schon andere Themen auch auf dem Tapet.
Ja, ich meine, das kann man nie so wirklich sagen. Ich meine, was im letzten Lockdown war, das kann auch wieder in diesem Lockdown gut sein, aber es kann sich auch natürlich geändert haben, weil jetzt eine ganz andere Regierung an der Macht ist, zum Beispiel. Also muss man dann immer schauen. Am besten ist man da flexibel, hat in vielen verschiedenen Weltregionen Zugangsmöglichkeiten, so durch einen Wohnsitz oder durch eine Staatsbürgerschaft und damit einfach mehr Möglichkeiten. Oder man ist da eben sehr mobil, das spricht so ein bisschen eben auch für meinen Lebensstil. Den muss man jetzt nicht so extrem leben mit irgendwie 50 Ländern im Jahr, die ich häufig hatte, sondern es reicht aus, sich da irgendwie vielleicht zwei, drei Standorte zu suchen, zwischen denen man pendelt. Aber wenn man sich nicht zu sehr auf ein Land versteift und zu sehr in ein Land investiert und sich da Sachen holt, dann kann man eben auch einfach weg. Ja, also ich reise immer noch nur mit Handgepäck im Regelfall. Jetzt in der Arktis habe ich ein bisschen mehr dabei. Aber normalerweise Handgepäck und ich kann den Koffer packen in 5 Minuten und bin in 2 Stunden in einem anderen Land, wenn das Land das irgendwie hohe Restriktionen einführt. Und diese Mobilität hat es mir eben auch in der Pandemiezeit ermöglicht, extrem viel zu reisen. Ich bin halt in die Länder gegangen, wo es attraktiv war. Erst Mexiko, was Mexiko circa einen Monat später mit den ganzen Restriktionen angefangen hat, bin ich rüber nach Schweden geflogen, weiß ich noch, eines der wenigen Flüge über den Atlantik. Und dann habe ich in Schweden eine schöne Zeit verbracht, Ski gefahren, als alle im Lockdown saßen. Und bin dann von Schweden nach Kroatien gegangen, als Kroatien geöffnet hat, war eines der ersten Touristen wieder in Kroatien. Also war super geil, ich vermisse die Zeit wirklich. Also es war wirklich toller Tourismus, niemand da. Ich bin ja jemand, der eher Einsamkeit vorzieht über Menschenmassen und ich vermisse echt diese Corona-Zeit. Ja.
Ich vermisse die Corona-Zeit. Ja, wenn man es geschafft hat, sich darüber hinwegzusetzen und trotzdem zu reisen, dann hast du einfach schöne Reisebedingungen gehabt, weil du warst dann quasi fast alleine.
Ja,
Ne? Ich kann mich erinnern, unser letzter Kongress, als ich dich geinterviewt habe, da saßt du im Lockdown in Mexiko und dann hast du deine Koffer gepackt und bist nach Schweden geflogen. Kann mich noch gut erinnern.
das war mir dann wieder freiwillig. Meine Woche das ganze Zeug mitmachen, habe mir eine schöne Villa gemietet in der Natur, habe da ein bisschen was abgearbeitet und bin danach nach der Woche dann losgeflogen. Ja.
Und wie hast du das erfahren oder wie erfährt man das grundsätzlich? Dann hast du in Schweden erfahren, dass Kroatien sich öffnet. Wo bekommst du diese Informationen her?
Ja, das habe ich natürlich alles recherchiert, bin da immer nah am Ball geblieben. Wir hatten damals ja auch eine eigene Facebook-Gruppe, hatte ich gegründet, wo sich Leute austauschen können, wo es am wenigsten Restriktionen gibt. Darüber habe ich das, ich glaube, über einen Freund habe ich das erfahren, der damals schon in Kroatien war, dass man wohl wieder reinkommt und es da fast keine Restriktionen gibt. Und Kroatien hat ja dazu geführt, dann auch, dass ich mein Boot gekauft habe. Und dann, es ging ja noch, es war ja 2020, da ging es ja noch ein bisschen weiter. Dann sind wir den Rest der Corona-Zeit sehr lange halt mit dem Boot gesegelt, tatsächlich die ganze Strecke von Kroatien rüber nach Brasilien. Da gab es natürlich auch keine Lockdowns auf dem Ozean, ja.
Da waren ja auch unglaubliche Zeitungsartikel. Wie war das? Abenteurer fährt den Steuern weg oder sowas war doch da als
Zum
so.
Beispiel, ja. Also ich meine, das ist alles etwas überplakativ, aber das hat seine Wahrheit, ja. Ich zahle keine Steuern, habe ich noch nie getan. Und ich bin in Lockdowns davon gesegelt, auch das ist richtig. Wir sind damals, ich weiß nicht noch, wir waren in Spanien, im Hafen, relativ kurz bevor wir auf die Kanaren wollten, aber wir wollten eigentlich noch in Festlandspanien bleiben. Und dann haben wir tatsächlich die Häfen geschlossen. 2 Wochen lang konnte man nicht rein und raus. Aber 5 Minuten, bevor das in Kraft trat um Mitternacht, sind wir dann noch schnell rausgesegelt und straight ohne Stopp auf die Kanaren. Und Kanaren hatte damals ein anderes andere Regelung als Festland Spanien und war deutlich angenehmer, ja.
Das ist wirklich unglaublich, wie du das Leben, aber auch Lebensbedingungen, wie du die meisterst, wie du mit denen ja spielst, also wie ein Schachspieler oder
Ja, ich
keine
bin ja auch Schachspieler, das passt ganz gut. Ich war ja in meiner Jugend Schachprofi, kann man sagen, war viel auf so Schachvereinen und Schachturnieren unterwegs. Ich spiele immer noch sehr gerne Schach, wenn ich die Gelegenheit habe. Das Ganze tatsächlich so sagen, dass ich natürlich das alles wie so ein bisschen auch ein Spiel betrachte und sehr gerne, sage ich mal, die verschiedenen Möglichkeiten der Staaten ausnutze und damit rumspiele, ja.
Ja, wie schaffst du das, dir diese große Firma mit 10 Festangestellten aufzubauen, während du in der Welt herumreist?
Ja, ich sage mal, ich habe einen ganz anderen Ansatz als die meisten. Ich habe mich mal letztens hatte ein recht erfolgreiches Interview mit jemandem in Dubai und der hat auch ein erfolgreiches Remote-Business, aber einen komplett anderen Ansatz. Ist ganz spannend. Der macht irgendwie jeden Tag, macht der 2, 3 Stunden Calls mit seinen Mitarbeitern und ist da wohl irgendwie, ja, versucht das irgendwie sehr aktiv zu managen. Ich mache ehrlich gesagt praktisch gar nichts. Ich habe mir über einen sehr eigenwilligen Prozess meine Mitarbeiter ausgesucht. Sind alles Top-Leute in meinen Augen. Aber ich habe fast nichts mit denen zu tun. Ja, also wir haben vielleicht einmal im Jahr einen Call. Wir treffen uns 2, 3 Mal im Jahr persönlich. Wir schreiben viel bei Telegram. Aber sonst, die Leute sind extrem eigenständig, machen alles selber. Wissen, wenn sie mal irgendwie Hilfe brauchen, dann können sie mich fragen. Aber ich habe halt einfach keinen Management-Aufwand. Ja, das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, ein bisschen aus dem Taoistischen heraus, das ist so ein bisschen meine Lebensphilosophie. Das Wai Wu Wei heißt das. Das ist ein Prinzip, dass man quasi ja, Sachen auf sich zukommen lässt, dass Dinge sozusagen getan werden, auch ohne dass man sie anstößt. Und so habe ich eben auch mein Business wachsen lassen. Jetzt nicht durch harte, also zu harte Arbeit. Ich habe immer eher den Fokus auf meinen persönlichen Reisen und Ziele gesetzt und nicht so sehr das Business jetzt krankhaft, krampfhaft nach oben gehen zu lassen. Hätte ich machen können, hätte ich dann mich irgendwie jede Woche 80 Stunden gearbeitet. Aber ich habe es halt alles auf mich zukommen lassen, die Gelegenheiten und das ganz langsam organisch wachsen lassen. Ja. Und dieses langsam organische Wachstum geht auch weiter. Aktuell ist es mir halt aber wichtiger, die letzten Jahre eher Zeit für mich freizuschaufeln, und nicht so sehr eben dem Geld hinterher zu rennen. Das kommt dann automatisch eh.
Ja, den Eindruck habe ich auch, dass das Geld bei dir automatisch kommt. Aber du bist schon auch sehr fleißig. Du empfindest es vielleicht gar nicht, weil es dir Spaß macht, wenn man auf deine Webseite schaut. Du hast unglaublich viele Produkte da, E-Books, Handbücher und Kurse. Und du bietest ja auch Beratungen an, die sind sehr beliebt und ich glaube, die bringen dir auch ein gutes Einkommen. Mit
Ja,
welchen
das ist aber
Kunden?
gar nicht mal so sehr die Haupteinkommensquelle. Also ich mache das immer noch so gerne, weil es mir einfach Spaß macht, Menschen zu helfen. Und weil, auch wenn das vielleicht arrogant klingt, es fast niemand anderes gibt, der das in dieser Erfahrungsbreite und Kompetenz machen kann. Und deswegen mache ich das noch, aber ich müsste es jetzt nicht machen. Wir haben andere Einkommensquellen, die tatsächlich sogar höher sind als die Beratung. Und das nimmt natürlich einiges an Zeit weg, deswegen möchte ich da schon auch halbwegs für vergütet werden. Aber ich mache es natürlich relativ gerne. Und das ist eben schon ein Großteil der Zeit, die überhaupt noch arbeitsmäßig drauf geht. Das andere ist, ich würde sagen, Fleiß ist eher Disziplin, dass du dich halt auch jeden Tag ransetzt. Ich antworte alle E-Mails immer noch komplett selber, weil es in meinen Augen keinen großen Sinn macht, das outzusourcen. Also jede Erstanfrage geht quasi an mich. Da habe ich teils 100 Anfragen am Tag, aber macht auch Spaß, die zu beantworten und dann natürlich teilweise ans Team weiterzuleiten.
Wahnsinn. Und die anderen Einnahmensquellen, das kommt von deiner Webseite, von deinen Produkten?
Ja, es sind auch die Produkte, aber es ist vor allem sind es ja sehr weitere Services, die wir anbieten, vor allem die Firmengründung, Bankkonteneröffnung, Wohnsitze, die wir ja auch über die Zeit teilweise selber anbieten, vor allem in den besonders populären oder nachgefragten, attraktiven Lösungen, was weiß ich, Paraguay-Wohnsitz oder Firmengründung in den USA oder Konteneröffnung in Georgien. Da haben wir halt sehr hohe Umsätze, weil das sehr viele Leute bei uns buchen.
Wenn jemand da Fragen hat, zum Beispiel, keine Ahnung, Wohnsitz in Paraguay, wie können diese Menschen vorgehen, um da an die richtige Adresse zu kommen in deinem Team oder zu dir selbst?
Erstmal haben wir ja extrem viele Informationen online, auf dem Blog, in YouTube-Videos, haben extra so Infoblätter, wo eigentlich alles Wichtige drinsteht. Und dann können Sie mit unserem Team sprechen, oft kostenlos, um dann diese ganzen Dinge anzutreiben und dann umzusetzen. Ja.
Ja.
Und ich selbst mache ja nicht nur Beratung im Telefongespräch, sondern auch sehr stark über Telegram, über Messenger sozusagen. Die Leute können mir schreiben. Und ich mache Sprachnachrichten. Das ist dann besonders effizient. Und so kann ich ein deutlich höheres Volumen einfach an Hilfe auch bieten, dass ich das jetzt irgendwie mit Beratungsgesprächen machen könnte. Vor allem bei meinem ja doch sehr unsteten Tagesablauf. Alle paar Tage woanders, jeden Tag irgendwie was zu tun. Das heißt, meistens arbeite ich morgens 2, 3 Stunden nach dem Aufstehen über den Tag oder am Abend hin und wieder mal. Aber sag mal, mehr als 2, 3 Beratungen am Tag kriege ich auch gar nicht hin.
Und machst du die mit Termin oder machst du die dann, beantwortest du einfach auf Telegram?
Wie gesagt, beantworte ich einfach laufend auf Telegram. Die Leute müssen mir schreiben, ich mache Sprachnachrichten. Das ist sehr effizient. Kann natürlich auch mal ein paar Tage dauern, aber es geht oft deutlich schneller, als jetzt irgendwie auf einen Termin mit mir zu warten. Aktuell habe ich fast 3 Wochen Warteliste für einen Termin zum Beispiel.
Ja, unglaublich. Ja, vor allem, du kennst die Länder persönlich. Wenn du in ein exotisches Land reist, machst du dann auch immer vor Ort Recherchen, um besser zu wissen, wie dieses Land steuermäßig, wohnsitzmäßig, kontoeröffnungsmäßig funktioniert. Nutzt du diese Aufenthalte auch immer, um dich da beruflich, zu informieren?
Nicht immer, aber ich habe das früher relativ stark gemacht, bin häufig auch in Banken reingegangen, habe gefragt, kann ich ein Konto eröffnen und habe mich mit Anwälten getroffen. Über die Zeit hat sich einfach ein Netzwerk gebildet, was man, wenn es, sag ich mal, viele Kontakte gibt, viele Kunden gibt, die man zusammen hat, pflegt. Auch deswegen bin ich dann manchmal in anderen Ländern, aber häufig, sag ich mal, sind es eher private Zwecke, aber dennoch nimmst du natürlich was aus dem Land mit, siehst, wie das Land aussieht, und ob du es, sag ich mal, mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, da Leute hinzuschicken oder nicht. Das hilft natürlich schon, diese Länder zu besuchen, einfach mal so zu sehen, wie diese Gesellschaften funktionieren. Das macht schon Sinn, das zu wissen. Also hat schon in meinen Augen Vorteile, in jedem Land der Welt gewesen zu sein. Auch einfach so vergleichend, ne, dass du sehen kannst, was ist in dem einen Land besser ist, was in dem anderen Land. Ja, jedes Land hat irgendwie seine Stärken und seine Schwächen und das merkt man halt einfach irgendwann. Ne.
Was würdest du als Stärke und Schwäche bezeichnen?
Von welchem Land?
Einfach grundsätzlich, was meinst du, Stärke in Bezug auf was?
Ja,
Lebensqualität?
einfach so von dem System her, ja. Politisch, wirtschaftlich, Lebensqualität. Das sind viele verschiedene Faktoren, die sind natürlich auch für jeden individuell. Ja, manche Länder wollen irgendwie das Bruttosozialglück messen, bei anderen geht es rein ums Geld, bei anderen geht es rein ums Klima, oder was auch immer, ja. Also da muss jeder natürlich seinen eigenen Maßstab für finden, ja. Für mich geht
Warst
es
du
vor
in
allem natürlich um
Bhutan?
Freiheit. Um Freiheit, das Land, was mich möglichst in Ruhe lässt, das zu machen, was ich für richtig halte, ja.
Warst du in Bhutan?
Ich war auch in Bhutan natürlich, klar.
Ja, da, die haben ja ein Ministerium für Glücklichsein. Hast du das gespürt, dass die Menschen dort irgendwie glücklicher waren?
Jein, also Bhutan ist schon sehr nett, weil es eben sehr traditionell und konservativ ist und die Leute eben auch in dieser Umgebung noch weitestgehend leben, relativ abgeschottet von der Außenwelt. Und das mag durchaus deren Glück für zuträglich sein, aber ich halte relativ wenig von staatlich definiertem Glück. Und insofern sehe ich das eher skeptisch, ja.
Ich glaube, du bist auch engagiert, solche Freistädte aufzubauen. Was ist das? Magst du uns das noch erklären?
Ja, das ist ein Konzept, was sich quasi zum Ziel gesetzt hat, Alternativen zum derzeitigen Staatssystem zu schaffen, das eben sagt, ja, wir haben demokratische Gesellschaften, alles schön und gut, aber es gibt vielleicht auch andere Formen des Zusammenlebens, die besser funktionieren. Und hier geht es vor allem darum, dass es einfach quasi auf privaten Verträgen beruht. Der Hauptunterschied zu unseren Demokratien ist eigentlich, es wird nicht irgendwie nur alle 4 Jahre gewählt, sondern man hat einen festen Vertrag, der gewisse Rechte und gewisse Pflichten garantiert. Also Pflicht zum Beispiel, ich muss jetzt ein paar tausend Euro Gebühren zahlen und dafür kriege ich 100% Sicherheit. Sprich, und das ist eben auch der große Unterschied zu Deutschland oder anderen Ländern, wenn ich jetzt gemessert werde oder ausgeraubt werde, dann kann ich halt auch die Polizei, die innere Sicherheit verklagen auf Schadensersatz. Ja, du zahlst so viel Steuern in Deutschland, aber wenn dir was passiert, dann stehst du da und dir wird nicht geholfen, im Regelfall, ja. Und das ist in so einem Konzept halt ganz anders, ja, also weil du halt einfach vertraglich garantierte Rechte hast. Und das andere ist dann vor allem eben auch die Einseitigkeit, also Wahlen alle 4 Jahre und dann wird alles geändert. Und selbst wenn die Partei, die du gewählt hast, an der Macht ist, heißt das lange noch nicht, dass sie umsetzt, was sie dir versprochen hat. Und in einem Vertrag hast du halt eine Garantie und sag ich mal, das kann nur beidseitig wieder aufgelöst und geändert werden. Und mit diesem Konzept, was eben so eher einem freien Markt entspricht, kann man tatsächlich eben auch Gesellschaften aufbauen. Da gibt es schon Projekte, die aktiv sind, zum Beispiel in Honduras, wo ich auch investiert bin. Prospera heißt das. Und die sind schon relativ weit gekommen damit. Ja.
Ja, jetzt sprichst du das Wort aus, auf das ich hinaus will, investiert. Du bist ja auch ein großartiger internationaler Investierer. Du schaust dir auch die Länder an in Bezug darauf, ob man da gut investieren kann. Und da will ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Sind denn für dich die Kriterien für ein gutes Investment?
Ja, ich habe natürlich so ein bisschen anderen Investment als die meisten. Also ich gehe sehr stark langfristig auf Projekte drauf. Auch dadurch natürlich bedingt, dass ich ein relativ hohes Einkommen habe und noch relativ jung bin. Das muss man alles dazu sagen. Aber ich habe kein Problem damit, 10 Jahre zu warten, dass eine Firma ordentlich Geld ausspuckt. Also mir ist eher der langfristige Wertaufbau wichtig, dass sich die Firmenanteile stark vergrößern und dann irgendwann vielleicht mal Dividenden fließen. Und so bin ich vor allem in zum Beispiel Agrarprojekte investiert oder in Mining-Projekte, Bergbau. Ich habe zum Beispiel die größte Walnussplantage in Georgien seit 8 Jahren. Ist ein Riesending geworden. Oder ein eigenes, sehr ein Hobby, eigenes Weingut in Argentinien, wo ich 2000 Flaschen Rotwein jedes Jahr produziere. So viel kann ich auch gar nicht trinken. Und Bergbau zum Beispiel. Wir haben über Holdings ein Bergwerk im Schwarzwald, ein sehr vielversprechendes Investment und lauter solche andere Sachen. Und das ist nicht für jeden was. Das bedingt natürlich auch ein gewisses Grundkapital und eine lange Wartezeit. Aber es sind sehr erfüllende Investments, sage ich mal, weil es einfach etwas zum Anfassen und zum Besuchen ist. Ja.
Also du hast da ein Weingut und du sagst, ich habe ein Weingut. Aber wenn jemand ein Weingut hat, dann stellen wir uns das so vor, dass die jeden Tag da auf dem Feld arbeiten. Ganz offensichtlich hast du Leute, die das für dich
Ich habe
betreiben.
Leute, die das managen und verwalten natürlich. Ich bin, was weiß ich, ein, zweimal im Jahr dort, nach dem Rechten. Der Rest wird natürlich alles sozusagen verwaltet. Und ich muss mir nur noch hinkommen, mir meinen Wein mixen und ja, den liefern lassen sozusagen, ja.
Und suchst du dir dann die Leute selber aus, die du dann da auf dieses Weingut draufsetzt und die für dich arbeiten? Suchst du die selber oder
Ja, ich meine, in diesem Fall, das ist halt sozusagen, das ist ein Hektar, also noch nicht mal ein halber Hektar auf einem großen Projekt, wo auch viele andere quasi das auf einem ähnlichen Prinzip machen wie ich. Also es ist nicht irgendwie mein eigenes kleines Weingut mit Feldern drumherum, wie man sich das jetzt romantisch vielleicht vorstellen mag. Dennoch ist es eigener Wein, auf eigenem Land. Und der schmeckt sehr gut und ist wirklich wunderschön gelegen in Argentinien vor den 6000 Meter Bergen der Anden, die meistens schneebedeckt sind. Also wirklich eine tolle Kulisse, um dort auch mal auf dem eigenen Weingut Urlaub zu machen. Ja.
Unglaublich. Du hast ja auch das Ziel oder womöglich hast du schon erreicht, du möchtest ja die finanzielle Freiheit erreichen und zwar auf sehr hohem Niveau, was ich so ahne. Wie erreichst du die finanzielle Freiheit und was bedeutet das für dich?
Ja, das ist immer so ein Wort, was viele natürlich erreichen wollen. Für mich ist das aber ganz anders, als das viele erreichen wollen. Es gibt ja diese Frugalisten, die irgendwie sich totsparen und irgendwie 20 Jahre lang von 500 € im Monat leben und sich nichts gönnen und dann irgendwie mit 40, 45 irgendwie in Rente gehen zu können und dann weiter mit minimalem Geld bis um ihrem Lebensende ihr Dasein zu fristen, nur damit sie nicht mehr arbeiten müssen. Das war nie mein Ansatz. Also mein Ansatz war eher, viel Geld ausgeben, aber auch viel Geld verdienen und das aber halt auf eine möglichst geschickte Art und Weise, die einem trotzdem ermöglicht, quasi schon in seinen 20ern ein Leben wie ein Rentner zu leben. Ja, man muss ein bisschen arbeiten dafür, aber nicht allzu viel. Ja, hat dann doch einfach viel mehr Spaß daran, kann viel mehr Dinge machen. Man muss eben ja auch langfristig denken, ja. Und investieren war immer wichtig. Versuche schon, so circa 80% meiner Einnahmen zu investieren und so 20% auszugeben. Und mit der Zeit hat sich mein Lebensstil natürlich auch sehr stark verändert. Ja, als ich vor 10 Jahren angefangen habe, war ich ja noch Backpacker. Habe von unter 1000 Euro im Monat gelebt, als ich angefangen habe. Habe in Hostels geschlafen, Spaghetti gekocht und bin Bus gefahren. Und auch das war eine sehr beeindruckende Zeit, wo ich auch schon viel gereist bin, halt in eher günstigeren Ländern. Das hat sich dann halt mit der Zeit verlagert und irgendwann habe ich mir angefangen, mehr zu gönnen. Bin in Hotels gegangen und dann irgendwann noch in Luxushotels und Business Class geflogen und irgendwann auch teure Kreuzfahrten gebucht. Aber auch das führt natürlich dazu, dass man dann produktiv arbeiten kann. Ja.
Und Vermögen aufbauen, das sehe ich ja auch bei dir, das ist ja ein ganz wichtiger Faktor auch für das Wohlbefinden. Was ist denn deine Meinung zum Vermögensaufbau? Findest du das absolut notwendig, dass man ja in sein finanzielles Wohlbefinden kommt? Ich sehe ja, dass du sehr viel investierst. Was hast du für Ratschläge für die Community, die sich das anschaut, die versteht, dass sie Vermögen aufbauen will und muss? Wie spielt das zusammen mit einem gesunden und
Ja, man sollte sich halt nicht auf
erfüllten
andere verlassen, also vor allem nicht auf das Rentensystem, auf das Schneeballsystem in Deutschland, was vielleicht, wenn du jetzt irgendwie 60 bist, dir noch eine Rente zahlt, aber wenn du 30 bist, sicherlich nicht, weil es dann nicht mehr existiert, weil es einfach nicht demografisch nachhaltig ist. Oder nur dann, wenn die Leute bis 80 irgendwie arbeiten, ja. Und dann offensichtlich vorher sterben, bevor sie es in Anspruch nehmen können. Ja, das
Also,
ist so die Zukunft des deutschen Rentensystems. Man sollte sich halt nicht auf andere Institutionen verlassen. Man muss selber vorsorgen. Dazu muss man selber Wohlstand aufbauen. Und Wohlstand ist halt nicht irgendwie das Eigentumshaus, was man sich das ganze Leben abbezahlt. Das ist ganz nett, aber es ist halt kein wirkliches Investment. Das ist eher tatsächlich ein Problem in vielen Fällen, ja.
ja, weil das eben immer kostet und ein Investment ist ja etwas, was Geld bringt, ein
Genau.
Geldzufluss bringt. Und du hast auch ein tolles Buch geschrieben, das habe ich schon mehrfach durchgelesen, Investieren für Anfänger. Und was würdest du dem Anfänger, der sagt, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, was sind die ersten Schritte für einen Anfänger, dass er sagt, wo fange ich an?
Ja, also erstens sollte man halt natürlich ein gewisses Kapital haben, was man investieren kann. Und man kann mit wirklich kleinen Beträgen anfangen. Kommt halt immer darauf an, was. Also eine Aktie kann ich mir eben auch mit sehr wenig Geld kaufen oder einen Mini-Bitcoin oder was auch immer. Aber manche Investments erfordern natürlich ein höheres Kapital oder machen erst ab gewissen Beträgen Sinn. Dann sollte ich vor allem aber auch mich erstmal so ein bisschen mit den Grundzügen von Wirtschaft und Märkten und Geldsystemen und so weiter beschäftigen. Da haben wir auch ja zum Beispiel einen Videokurs zu, den du vielleicht verlinken kannst. Den kann ich sehr empfehlen, weil das ist ein bisschen das Hauptproblem. Die Leute verstehen halt einfach nicht, wie ein Markt funktioniert. Und auch ein riesiges weiteres Problem, was ich die letzten Jahre fast täglich sehe. Es gibt so viele Schneeballsysteme und Scams da draußen. Und es ist viel wichtiger, da aufzupassen, sein Geld zu behalten und nicht in irgendwelchen Scams, die dann Versprechungen wie 1% am Tag machen, zu verlieren. Und da habe ich wirklich schon sehr viele Schicksale, sehr traurige Schicksale mitbekommen, wo teilweise wirklich irgendwie das Einfamilienhaus, wo man eine halbe Million hatte, auf einmal komplett verspielt war, weil man ja dann doch nicht 50% bekommen habe und das Geld war weg, ja.
Ja, Warren Buffett sagt, sein Erfolg beruht darauf, dass er auf zu gute Versprechungen immer verzichtet hat. Wenn man so anfängt, man ist so naiv und denkt, wow, jetzt fängt mal echt an, das Geld zu fließen. Und dann ein paar Monate später merkt man, dass das gar nichts mehr
Nicht
fallen.
zu gierig sein. Es gibt durchaus gute Möglichkeiten, was weiß ich, 20, 30, 40% im Jahr zu machen. Aber viel mehr ist auch möglich, aber dann halt sehr spekulativ, ja.
Ja, das war ein tolles Gespräch. Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich mit dir sprechen kann. Du bist so ein außergewöhnlicher und auch großartiger Mensch. Das ist immer wieder faszinierend für dich. The sky is the limit, ja. Du kannst dir einfach alles vorstellen und du verwirklichst es auch. Das ist immer ganz, ganz toll, mit dir zu sprechen. Und wir wollen dann auch dieser Community einen Workshop, ein Webinar anbieten, wo du ihnen die Grundlagen für Investieren einmal beibringst, wo sie auch mal ein paar Fragen stellen können, wo wir ein paar exemplarisch ein paar Beispiele bringen, wie man vernünftig investiert.
Genau, das können wir sehr gerne machen. Das wirst du hier sicherlich ankündigen. Und wer da Interesse hat, dem können wir da helfen. Wir bieten ja auch zum Beispiel eine Portfolioberatung an bei uns kostenlos. Also wer dann irgendwie mir schickt, so ein bisschen seine Situation, sein Kapital, seine Ziele, dem kann ich auch ein paar Investments empfehlen.
Wow, das klingt richtig gut. Vielen, vielen lieben Dank. Lieber Christoph, mach weiter so und genieße noch die Schneelandschaft mit deiner Mutter zusammen. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Und ich freue mich, wenn wir dann zusammen diesen Workshop halten.
Prima, freue mich auch drauf.
Alles Liebe.
Super, bis dann.